möchte jetzt nochmal nur ein bisschen nachfragen zur Fantasie. Also du hast in der Lesung auch zwei Stellen vorgelesen, die damit für mich damit im Zusammenhang sind. Also zum einen dieses Zitat von der Eva Forrest, die der Fantasie eigentlich in dieser Extremsituation, wo sie im Knast war, wo sie auch gefoltert wurde und so, eine Ebene von neuer Realität auch zumaß. Also das ist eine Realitätsebene, auf der sie leben konnte. Und ein anderes Zitat, oder was mir so in Erinnerung geblieben ist, ist das, dass du schreibst: Wären wir nicht verrückt gewesen, hätten wir uns, unseren Anfang, unseren Blick auf eine Zukunft nicht erlebt.
Ja, also zu dem ersten Zitat zu Eva Forrest, dazu möchte ich noch sagen, dass ich, also so ungefähr, wann war das, nach 73, also nach dem Putsch in Chile, gab es ja sehr viele Berichte über Menschen, die gefoltert worden sind. Danach waren auch öfter Frauen, Chileninnen in Berlin, die darüber berichtet haben. Und ich muss sagen, für mich ist körperlicher Schmerz das Schlimmste, was ich mir mal vorstelle, was mir passieren könnte. Und dass ich mich oft gefragt habe, wie ist das überhaupt möglich, sowas auszuhalten? Also ich kann mir schon vorstellen, auch über eine gewisse Zeit lang alleine irgendwo in einem Zimmer zu sein. Das erscheint mir nicht so bedrohlich wie ja, einen körperlichen Schmerz zu ertragen. Und ja, und in diesem Zusammenhang, also der Frage, wie haben die Frauen das ertragen, bin ich eben dann auch auf dieses auf das Zitat von Eva Forrest gekommen. Und das hat mich in gewisser Weise beruhigt insofern, dass es möglich ist, das durchzustehen. Und das war mir auch sehr einleuchtend, was eben Eva Forrest geschrieben hat, sich also in solch einer Situation von einer Bewusstseinsebene auf die andere zu begeben. Und dadurch also die Schmerzen auszuhalten, das heißt die Schmerzen gar nicht mehr wahrzunehmen. Was anderes aber auch dabei, was ich auch gehört habe von Chileninnen damals, die gefoltert werden sollten, um auszusagen, und ja, dass die Frauen vorher versucht haben, die Namen zu vergessen, weil es ja immer darum ging, also das Namen rauszukriegen. Und das ist ihnen dann auch gelungen während des Verhörs, dass sie also nichts ausgesagt haben, und später hat sich aber herausgestellt, dass sie die Namen ganz und gar vergessen hatten. Das heißt also, diese Grenze auch, zwischen, ja gut, sagen wir es mal, Fantasie oder eine andere Bewusstseinsebene und Realität, dass sie sehr fließend ist, dass es auch gewisserweise eine Gefahr bedeutet, wieder zurückzukommen auf die andere Ebene. Mhm. Und ich denke, dass da auch der Punkt liegt, weil ja auch etliche wahnsinnig geworden sind. Mhm. Dieses sich von einer Bewusstseinsebene auf die andere zu begeben, und man muss sich auch wieder zurückbegeben. Ja, das kann ich einmal dazu sagen, dass mich aber in erster Linie diese Berichte von den Frauen darin also schon bestärkt haben, dass also auch alles Mögliche auszuhalten ist. Und für mich einfach auch zu wissen, falls ich mal in so eine Situation komme, einfach Mittel zu wissen, wie es geht. Das andere Zitat, was du vorgelesen hast: Wären wir nicht verrückt gewesen, hätten wir unseren Anfang, unsere Zukunft, einen Blick auf unsere Zukunft nicht erlebt. Ja, das bezieht sich überhaupt auch auf die Frage, was ist verrückt, wer ist verrückt, weil davor es ja auch darum ging, dass Katharina einen Psychiater geschickt hat, oder sie sollte psychiatrisch untersucht werden, weil sie sich eben ihre Haare abgeschnitten hatte, damit mehr Luft an ihre Kopfhaut kommt, und während der Kontaktsperre laut mit sich selbst gesprochen hatte. Das war also für das Anstaltspersonal ein Beweis dafür, dass sie verrückt ist. Und ja, im Anschluss daran sage ich eben, wir waren verrückt. Das bedeutet irgendwie, dass ich auch die Welt oder wir die Welt anders gesehen haben. als üblich, als normal. Und das ist auch eine Frage, war ja die Frage der Zeit zum Beispiel. Was ist eine Minute? Was ist eine Stunde überhaupt? Und dass sich schon vieles verdreht hat, vieles nicht mehr so dem normalen Sinne oder dem Sinne entsprach, wie wir es bis dahin kannten. Also schon so auch im doppelten Sinne verrückt.
Mhm. Ja, du hast jetzt das mit der Zeit angesprochen, das ist mir auch aufgefallen beim Lesen, also dass eigentlich diese Knastsituation für die Frau drin, aber auch für die Frau, die draußen ist, die sich aufeinander beziehen, sehr intensiv aufeinander beziehen, dass das irgendwie die Wahrnehmung auch stark verändert. Also dass eine Sensibilisierung auch stattfindet, dass Dinge ganz anders wirken. Also du hast jetzt die Zeit angesprochen, die eine ganz andere Bedeutung kriegt. Dann auch Entfernungen, das kommt auch vor im Buch. Da ist auch die Rede zum Beispiel von der Natur, die irgendwie anders wahrgenommen wird. Die Alltäglichkeiten überhaupt. Also irgendwann mal spricht, glaube ich, Katharina davon, wie das wäre, ein Bäckerbrot zu kaufen. Und die Ich-Erzählerin stellt dann fest, dass sie das schon längere Zeit nicht mehr gemacht hat und nimmt das dann eben auch wieder anders wahr, was das bedeuten kann, zum Bäcker zu gehen und ein Brot zu kaufen.
Ja, also dazu kann ich sagen, dass ich die schönsten Naturbeschreibungen, die ich überhaupt gekriegt habe, von Katharina bekommen habe, aus dem Knast. Und dass ich überhaupt angefangen habe, dadurch mir vielleicht Bäume und Blätter anzugucken oder überhaupt festgestellt habe, dass ich überhaupt gar nicht weiß, was ist das denn für ein Baum, der da in meiner Umgebung steht. Und auch dadurch gemerkt habe, wie unbewusst ich doch oft so durchs Leben gehe oder durch die Straßen gehe und Natur zum Beispiel gar nicht so eine Bedeutung hatte. Ja, und vielleicht ist denke ich, daran liegt, dass im Knast die Situation der Mauern oder auch das Tote so offensichtlich ist, dass jedes Blatt, was ja eine Lebendigkeit verkörpert, jedes Blatt oder jeder Vogel dann eine große Bedeutung bekommt. Und draußen außerhalb des Knastes wir uns ja viel mehr ablenken durch alles Mögliche.
Ja, gut. Du hast jetzt auch gesagt, dass du die schönsten Naturbeschreibungen eigentlich von Katharina aus dem Knast bekommen hast. Das leitet gerade über zu einem weiteren Gedanken. Also, dass, ja, also dieses Buch ist eigentlich sehr poetisch. Und auch die Briefe, die zitiert werden von Katharina hauptsächlich, das sind ja eben sehr poetische Briefe auch. Welche Bedeutung misst du dem bei, also der Poesie im Kampf, im politischen Kampf, sei es jetzt als Feministin oder jetzt wie Katharina eher in einem anderen politischen Kampf? Wie siehst du das?
Ja, ich denke schon, dass das, was auch die Poesie mit deiner, was du vorhin angesprochen hast, mit der Sensibilisierung zu tun hat. Sei es nun genau hinzusehen und sich auf ein kleines Tier einzulassen oder auf eine Pflanze und dass das sich widerspiegelt in dem, was geschrieben wird. Ich habe mich zum Beispiel auch bei anderen Frauen, die länger im Knast gewesen sind und die ich ja zum Teil auch im Buch zitiere, auch anfangs sehr gewundert, zum Beispiel Eva Forrest, wie sie schreibt, dass sie 3 Tage lang mit einer Fliege zusammengelebt hat und dieses Zusammenleben beschreibt, zum Beispiel, dass sie auch darauf achten musste oder dass sie ihr Essen vor der Fliege verteidigen musste, weil diese vorwitzig war. Und was dann diese Fliege für eine Bedeutung bekommt im Zusammenleben oder das heißt in dieser Zelle, in der sie sonst immer alleine ist. Und ich denke, dass solche Erlebnisse am authentischsten doch in einer Art, in einer poetischen Form wiedergegeben werden. Dass das Ausdruck des Erlebens, auch des gefühlsmäßigen Erlebens am nächsten kommt. Was mich dabei auch gewundert hat, das ist die Möglichkeit, dass es trotz dieser ganz harten Situation, auch diesen verschärften Bedingungen im Knast, eben trotzdem möglich ist, sich dieses zu erhalten. Oder aber vielleicht auch gerade in dieser Situation das zu finden, zu erfinden für sich selbst. Und das denke ich auch, dass da schon dem Knastleben also was entgegensetzt, also den Knastbedingungen.
Traude Bührmann im Gespräch über ihr Buch «Flüge über Moabiter Mauern». Die beiden Frauen im Buch, die Katharina und die Ich-Erzählerin, kommen aus einem anderen politischen Umfeld. Im Buch heisst es, wir stritten uns um den Feind Nummer 1, den imperialistischen Staat und den imperialistischen Mann. Wie sieht Traude Bührmann die Entwicklung von diesen politischen Bewegungen?
Ach ja, ja, dazu kann ich sagen, dass ich ursprünglich auch mehr oder weniger aus der Linken kam. Deshalb bin ich ja überhaupt auch zu dem Prozess hingegangen und wo ich eben Katharina kennengelernt habe. Und zu Anfang war das für mich auch nicht so ein Problem, also in den gemischten Kreisen zu arbeiten, aber gleichzeitig habe ich angefangen, in feministischen Projekten zu arbeiten. Das heißt, diese ganzen 2 Jahre, in der diese Geschichte spielt, auch für mich eine Entwicklung, eine Veränderung bedeutet hat. Und ganz einfach die Erfahrung, die ich auch zu der Zeit gemacht habe, sei es zum Beispiel die Knastgruppen schon hauptsächlich eben gemischt waren oder zu der Zeit 1977 die Veranstaltungen, die stattgefunden haben, zu den politischen Gefangenen oder zu den verschärften Haftbedingungen, betrafen ja auch Männer und Frauen, konnte ich aber ab einem gewissen Punkt konnte ich an diesen Veranstaltungen oder diesen Gruppen nicht mehr teilnehmen, als ich eben festgestellt habe, wie von den Männern zum Beispiel mit Vergewaltigungen umgegangen wurde. Dass bei Veranstaltungen, wo am gleichen Ort eine Vergewaltigung am Tag zuvor passiert ist, dies als eine Nebensache abgetan wurde. Ja, oder ganz einfach festzustellen, dass also die Rechtsanwälte, mit denen wir zu tun hatten, Vergewaltiger verteidigten und auch gegen Lesben eingestellt waren. Und das irgendwie konnte ich für mich dann auch nicht mehr vereinbaren. Der Konflikt aber schon der war, dass ich einerseits, wenn ich auch was gegen die Haftbedingungen tun wollte oder in Öffentlichkeitsarbeit machen wollte, und damals ging es ja wirklich um Leben und Tod sozusagen, dass ich mich eben auf diese gemischten Gruppen einlassen musste. Ich bin aber dann im Laufe der 2 Jahre mehr und mehr zu dem Schluss gekommen, dass ich es also dann nicht mehr gemacht habe, immer weniger gemacht habe und dass ich es auch heute ganz und gar ablehne. Dass ich also schon gucke, mit wem ich was zusammen mache und mich also nicht mehr an einen Tisch setzen würde mit einem Rechtsanwalt, der Vergewaltiger zum Beispiel verteidigt.
Und wie siehst du jetzt die Entwicklung eigentlich von der Frauenbewegung in gerade zum Beispiel in solchen Fragen, also in politischen Auseinandersetzungen drin? Wie hat sich das für dich entwickelt? Also das war mir irgendwie auch sehr wichtig an dem Buch, so also eigentlich erinnert zu werden an ein Stück Geschichte auch der Frauenbewegung. Und da in dieser Situation auch vom Deutschen Herbst jetzt da so ganz bestimmte Auseinandersetzungen oder Trennungen stattfanden und mittlerweile hat sich die Zeit auch ein bisschen geändert. Also wo siehst du jetzt da die Frauenbewegung?
Ja, also ich denke schon, dass die Trennungen auch noch bestehen, weil die politischen Kämpfe eben andere sind. Dass Lesben für was anderes zum Beispiel kämpfen, oder feministische Lesben, um das so zu sagen, für was anderes kämpfen als jetzt antiimperialistische Lesben. Und dass ich eben feststelle, dass die Gruppen für sich arbeiten, dass es auch heute wenige Berührungspunkte gibt. Das war schon bei größeren Veranstaltungen, die einen sowie die anderen vertreten sind. Aber was die Zusammenarbeit betrifft, das nicht geht, weil ich denke auch noch genau wie damals für die antiimperialistischen Frauen doch eher so der antiimperialistische Kampf gegen USA und NATO im Mittelpunkt steht und nicht die gesamte Politik, die hier betrieben wird, als eine Männerpolitik verstanden wird, umgedreht, ja, wie das zum Beispiel von den feministischen Frauen verstanden wird. Mhm. Und jetzt, letzte Woche bei einer Veranstaltung, wo es darum ging, dass zwei Frauen, also Ingrid Strobel und Ursula Penselin, verhaftet worden sind, da hat es Veranstaltungen zu gegeben und da waren dann schon Frauen aus den verschiedensten Gruppierungen da. Aber das sind dann eigentlich mehr oder weniger Treffpunkte, wo sie sich treffen und sich vielleicht austauschen. Aber im Grunde genommen arbeiten beide, oder was heißt die verschiedenen Gruppierungen, die es gibt, für sich.
Ja, also es ist vielleicht da jetzt einfach neu, das ist eine Art, also in der Tat stand das als Titel über dem Artikel, also zu diesen Verhaftungen, also die kriminelle Vereinigung Frauenbewegung, also in dieser Form, also dass die aus der Frauenbewegung heraus Frauen irgendwie zu politischen angeklagt werden, das hat so ja eigentlich nicht gegeben.
Naja, ich habe so und so Schwierigkeiten mit dem Begriff die Frauenbewegung. Meines Erachtens gibt es die Frauenbewegung so überhaupt gar nicht, sondern die Frauenbewegungen. Weil die Frauenbewegung, so wie sie bezeichnet wird, schon immer aus ganz vielen Gruppierungen bestanden hat. Leider aber ist dann, ja, in der BRD gibt es zum Beispiel die Emma als das Sprachrohr von der Frauenbewegung. Da kommt aber eben nur eine ganz bestimmte, kommen ganz bestimmte Frauen, ganz bestimmte Gruppen zum Sprechen und sehr, sehr viele, die fallen dabei unter den Tisch. Und ja, von daher kann ich das so überhaupt gar nicht sagen. Ja, und in der Taz wird auch immer von der Frauenbewegung gesprochen. Damit werden dann oft feministische Frauen gemeint. Aber mir ist das auch immer schleierhaft, wer nun damit überhaupt gemeint ist. Ja, und im Zusammenhang mit diesen beiden Verhaftungen, da haben sich dann schon einige Frauen auch die Frage gestellt, warum gerade jetzt und wieso, oder die Frage, die vielleicht auch in der Tat stand, wieso wird jetzt die Frauenbewegung kriminalisiert? Und naja, dazu kann ich sagen, dass es, oder ich denke, dass es auch in dem Wesen der angegriffenen Objekte liegt. Zum einen ist es die Genforschung insgesamt, die kritisiert, angegriffen wird und Genforschung eben auch als eine Zukunftsforschung schlechthin existiert. Na, und im anderen Fall ging es eben um die Lufthansa, die regelmäßig Flugzeuge mit Touristen zum Sextourismus nach Asien transportiert. Und ich denke auch, dass Flughäfen, Flugzeuge eine halbwegs militärische Einrichtung sind und dass sich das natürlich der Staat nicht gefallen lässt, wenn also diese Objekte oder auch ganz zentrale Einrichtungen angegriffen werden.
ein Lesbenprojekt oder eine Initiative aus der Lesbenbewegung heraus war ja auch dieser Lesbenliteraturpreis, der letztes Jahr erstmals vergeben worden ist und den du gekriegt hast für dieses Buch Flüge über Moabiter Mauern. Zum einen die Wichtigkeit eigentlich eines Preises, der jetzt eben wirklich mal Lesbenliteratur, der einen Platz gibt und irgendwie die auch wirklich ernst nimmt und bewertet und auf der anderen Seite so die Einschätzung, dass damit ja eigentlich etwas auch wieder ausgegrenzt wird, das eigentlich ja seinen Platz haben müsste im Gesamten drin. Kannst du vielleicht da irgendwas dazu sagen, im Zusammenhang mit deinem Verständnis von deinem Lesbischsein auch vielleicht?
Ja, mit dem, jetzt mal unabhängig davon, dass ich den Lesben-Literaturpreis bekommen habe, wo ich mich natürlich sehr darüber gefreut habe und habe da, wo ich eigentlich auch gar nicht mit gerechnet habe. Und schon natürlich auch eine Diskussion damit stattgefunden hat, brauchen wir denn überhaupt Preise, brauchen wir denn sowas, wie es das im bürgerlichen oder sonst im normalen kommerziellen Handel gibt. Und diejenigen, die also die Idee hatten und die Idee hatten, den Lesbenliteraturpreis zu vergeben, haben das eher so verstanden, so wie sie in einem Gespräch gesagt haben, ja, dass wir stolz sein sollen auf das, was wir eben selbst auch schaffen, eigentlich eher in diesem Sinne auch das sichtbar machen, als jetzt das Gerangel um irgendeinen Preis. Und für mich ist das eigentlich auch schon wichtig, egal in welchem Buchladen ich gehe, möchte, wenn ich jetzt gerne was haben möchte, zum Beispiel ein Buch, sei es jetzt ein Lesbenroman oder Gedichte oder auch irgendwie eine philosophische Abhandlung aus lesbischer Sicht, ja, dann finde ich erstmal sozusagen nichts. Und schon aus dem Grund finde ich wichtig, dass es das auch ganz klar definiert ist als Lesbengeschichte oder Lesbenliteratur. Und ja, was der Begriff Ausgrenzung oder Einengung, was dann ja auch oft parallel läuft, betrifft, da kann ich nur eben sagen, dass es für mich nicht so ist, dass es auch keine, wie gestern ja zum Beispiel auch der Begriff gefallen ist, ob das nicht einengend ist, für mich eher bedeutet eine Vertiefung etwas, in eine Sichtweise als eine Einengung. Und naja, und von Ausgrenzung kann ich eigentlich von meiner Sicht aus überhaupt gar nicht reden, sondern ich empfinde, dass auch jedes Buch, was es dann, oder auch jetzt nicht nur Buch, sei es auch Musik oder jede, auch alle Äußerungen oder sonst wie, sich zu erkennen als eine Ausweitung von uns. Und wenn die, ich meine von Lesben. So war ja zum Beispiel auch auf der letzten internationalen Lesbenkonferenz, die im letzten Jahr in Genf stattgefunden hat, wo ungefähr 800 Lesben waren aus den verschiedenen Ländern und Erdteilen, war eigentlich dann auch ein großes Thema, sich sichtbar machen, sich erkennen zu geben. Und wenn ich daran denke, wie viele heute noch, die meisten Lesben tatsächlich versteckt auch leben oder sich nicht so selbstverständlich leben und bewegen können, dann also empfinde ich das geradezu auch als eine Anmaßung von Ausgrenzung zu sprechen, wenn etwas als, als jetzt in diesem Fall Lesbenliteratur oder sonst wie als lesbische Geschichte erklärt wird.
Du hast gestern irgendwie auf Fragen hin, die sich da so auf das Lesbischsein bezogen, hast du gesagt, dass also Lesbischsein für dich ja nicht einfach zu reduzieren ist auf die Sexualität, sondern dass das eigentlich eine Lebensweise ist, die alles bestimmt. Könntest du das vielleicht mal noch formulieren?
Ja, also für mich bedeutet das eigentlich in erster Linie, sich ganz parteilich auf Frauen zu beziehen. Und sei es jetzt ja natürlich auch in Bezug auf Sexualität, aber genauso gut in meinem Denken, in meinem Leben insgesamt. Und eine, die gestern auch da war, die hat ja hat dann noch so einen schönen Begriff verwendet. Sie hat gesagt, lesbisch sein ist für sie eine Lebensphilosophie. Und das denke ich, dass es das auch am ehesten trifft.
Zum Schluss von unserem Gespräch habe ich von der Traude Bührmann noch wollen wissen, was für die Reaktionen sie von Leserinnen bekommen hat.
Von den meisten also habe ich schon sowas auch wie eine Bestärkung bekommen oder dass den meisten die das Lesen von dem Buch etwas gibt. Klar, und dann sind natürlich auch Kritiken daran, jetzt zum Beispiel die beiden Seiten, die du angesprochen hast. Es gibt Lesben, die auch gesagt haben, ja, was ist denn daran lesbisch? Da fehlen ja zum Beispiel, ja, da fehlt die gelebte Sexualität. Das ist das eine. Ja, und dazu kann ich ihm nur sagen, dass für mich eben das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass lesbisch sein eben auch mehr umfasst als das. Noch dazu, dass es auch eine Situation mit Mauern ist, wo ich auch die Frage rückstellen kann, wie kann in solch einer Situation Sexualität ausgelebt werden. Naja, und wie gesagt, lesbisch sein eben für mich auch im einen umfassenden Sinn hat, was ich vorhin eben schon erklärt habe. Und von einigen, eben von den antiimperialistischen Frauen, habe ich selbst sehr wenig gehört, weil die grundsätzlich überhaupt erst gar nicht zu Lesungen kommen oder sich da nicht zu erkennen geben, keine Fragen stellen oder mir auch direkt persönlich nichts sagen. Aber von anderen habe ich eben gehört, dass die eben das Buch als unpolitisch empfinden. Als unpolitisch und ja, es ist eben nur eine Liebesgeschichte. Da bin ich eben auch schon gefragt worden, wie ich das denn das Buch sehe, ob ich selbst das Buch als politisch sehe. Und ja, dazu kann ich eigentlich sagen, ja, dass das für mich auch schon ein politisches Buch ist, schon insofern, dass für mich ein politisches Verhalten das ist, auch staatlichen Repressionen was gegenüberzusetzen. In dem Zusammenhang ist eben auch schon gesagt worden, dass eben Katharina vielleicht auch zu kurz kommt in dem, was sie denkt, in dem, für welche Inhalte sie kämpft. Ja, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mir eben auch überlegt, ja natürlich, was ich schreibe. Nämlich, es ist immer schon schwierig, auch bei einer Geschichte den Anfang zu setzen, das Ende zu setzen oder was wähle ich aus. Und von daher, was mir dann am wichtigsten war, einfach unsere Berührungspunkte aufzuzeigen oder mir selbst nochmal klar zu machen, was waren unsere Berührungspunkte, was war unsere Verbundenheit. Und zu der Feststellung, dass also Katharina als Person darin mit ihrem ganzen Denken zu kurz kommt, kann ich eben, also ihr politisches Denken zu kurz kommt, kann ich für mich sagen, dass mich gerade Katharina beeindruckt hat in ihrem Verhalten, sei es jetzt gegenüber den staatlichen Behörden, gegenüber den Staatsanwälten, den Richtern, den Bullen, dass für mich das eine größere Bedeutung hat, wie sich jemand verhält, als das, was in irgendwelchen Statements formuliert wird. Und das für mich auch Politik ausmacht. Zu sehen, dass jemand unter diesen Bedingungen ja doch seine Persönlichkeit wahrt, alles daran setzt, dass sie nicht zerbrochen wird oder selbst nicht zerbrochen zu werden. Und das ist für mich politischer als jede andere Aussage.
Jetzt habe ich gerade festgestellt, dass ich eine Frage nämlich vergessen habe, die ich noch stellen wollte, die auch gestern Abend schon gekommen ist. Also die Frage nach dem Nachher. Also das Buch beschäftigt sich ja mit der Zeit, in der Katharina noch im Knast ist. Und auf den letzten Seiten wird dann ein bisschen beschrieben, wie es war, als sie draußen war. Es wird eine Reise beschrieben, die die beiden zusammen gemacht haben. Lässt aber eigentlich ziemlich offen, wie es weitergeht. Und man wird eigentlich durch das Lesen schon ziemlich neugierig. Also man lebt ja eigentlich mit auf den Zeitpunkt hin, wo sie entlassen wird, wo sie rauskommt. Und du hast das ja dann eigentlich offen gelassen, soweit, also ein bisschen einfach angedeutet. Weshalb hast du das so gemacht?
Von Anfang an hatte ich immer nur vor, also mich auf diese beiden Jahre zu beziehen, weil das für mich irgendwie das Besondere war. Und diese beiden Jahre haben mir am Herzen gelegen und die ich schreiben wollte. Und leider muss nun eine Geschichte einen Schluss haben, obwohl sie ja eigentlich nie beendet ist. Und das ist mir auch am schwersten gefallen, mit am schwersten bei dem ganzen Buch, einfach einen Schluss zu schreiben. Und natürlich ist es interessant, und das, die meisten möchten auch gerne wissen, ja, was ist denn hinterher passiert oder was passiert, wenn die tatsächlichen Mauern, also die Mauern aus Stein weg sind, oder eine Nähe zwischen den beiden ist möglich mit den Mauern aus Stein, und was passiert dann, wenn diese Mauern weg sind. Das sind Fragen, die natürlich sehr bedeutsam sind. Aber ich denke, dass das nochmal ein neues Buch wäre, eine neue Geschichte. Und es war also nie gedacht, dass das Nachhinein oder was dann alles, wie dann die beiden leben, dass ich das auch noch aufschreibe.
Katharina und ich lasen zusammen Maos Widersprüche. Eins teilt sich in zwei. Schickten uns unsere Gedanken dazu, Zitate und Seitenzahlen. Der Skorpion von Anna Weihrauch piekste uns beide. Unser zweiter Sommer begann. Ein Sommer der Reisen, der Sommer der Trennscheiben in Moabit. Obwohl ich diesen Weg nun schon so oft gegangen bin, war es mir am Dienstag so, als sehe und gehe ich diesen Gang zum ersten Mal. Einen Moment lang schien es mir unmöglich, weiter reinzugehen, auf die Mitte, den Kontrollturm zu. Mir war es, als säße ich in Dürrenmatts Zug, der in einen Tunnel fährt und zum Mittelpunkt der Erde fällt, fällt, fällt. Gleichzeitig wusste ich, dass ich da durch muss, zu dir. Dann dein Gesicht, du hinter der Trennscheibe und die Überwachung hinter mir. Plötzlich, als du lachtest, war die Trennscheibe weg. Und noch einmal, als dein Kopf ganz dicht an der Scheibe lag. Erst als ich dich anfassen wollte, habe ich das kalte Glas gespürt. Ich wischte meinen Atem weg. Und bevor wir uns wieder nahe waren, Besuchszeit zu Ende. Blei floss durch meinen Körper und Quecksilber. Es fällt mir schwer, wieder wegzugehen, und bin trotz allem sowas wie erleichtert, wenn ich dich gesehen habe. Weißt du, womit du mich angesteckt hast? Mit Halsschmerzen, trotz Trennscheibe. Seitdem pflege ich die Halsschmerzen mit heißem Honigtee. Dabei geht es ihnen und mir gut. Schließlich kennen wir ihren Ursprung und den Weg durch die Trennscheibe hindurch. Katharina, konnte gar nicht die erste Zeit richtig auf dich gucken, hatte mit mir selbst ungeheuerlich viel zu tun. Was mir nur sofort aufgefallen war, ist sie dünner geworden oder guckst du zu viel auf deinen eigenen Kugelkopf? Dann weiß ich nichts mehr. Dann habe ich wie wahnsinnig gesucht, Zittern bemerkt, die Anstrengung bei uns beiden. Und dann lockerer. Ich war kaum ich. Ich habe die Scheibetrennung wirklich schlecht gepackt. In den letzten Minuten haben wir tatsächlich die Scheibe weggekriegt. Durch unsere Kraft, übersieh das bloß nicht. Und frag mich nicht, wie ich unter der Scheibe gelitten habe. Hast du doch gesehen, dass ich sogar mit meinem Kopf an sie ran bin und mit den Fingern gekratzt habe. Und schön war es, wie du zum Schluss aufgestanden bist, bist näher rangekommen und hast dich sichtbar gefreut. Bist richtig lebendig geworden, querlich. Ich versuche jedenfalls alles, dass wir sie wegkriegen. Und trotzdem freue ich mich auf deinen nächsten Besuch. Erst jetzt beginne ich zu begreifen, bekomme eine Ahnung davon, wie Eva Forrest aus der Realität der Folterkammer herausgesprungen ist. Nachdem sie gequält, gefoltert, ohnmächtig wurde, wacht sie wieder auf. Ein Gefühl unvergleichlicher Lebensfülle durchdringt sie. Als sie erkennt, dass sie sich immer noch in der Folterkammer befindet, springt sie von einer Bewusstseinsebene auf die andere. Sie sagt zu diesem Erlebnis: Jetzt glaube ich, dass die Fantasie der sich bewegende Motor ist. Mittels der Fantasie eine Fiktion ersinnen, ist eine Art und Weise, einen neuen Weg in die Realität zu eröffnen und dadurch auf sie einzuwirken und sie zu modifizieren. Mit dieser materialistischen Herangehensweise an Fantasie will ich Katharina locken. Ich weiß, bei dem Wort Fantasie sträuben sich ihr sämtliche Haare. Sie will mit dieser Spinnerei nichts zu tun haben. Und erzählt gleichzeitig: Wenn ich die Enge der Zelle nicht mehr ertrug, habe ich die Wände von mir weggedrückt, so weit, bis ich wieder atmen konnte.
Das war die Frauensendung «Die Hälfte des Äthers». Ihr habt ein Gespräch gehört mit der Traude Bührmann und Ausschnitt aus ihrer Lesung vom 26. Januar im Kanzlei. Das Buch «Flüge über Moabiter Mauern» ist 1987 im Orlando Frauenverlag erschienen. Die Musik in dieser Sendung ist von Barbara Waldhoff aus Berlin. Fliegende Fische, zyklische und animalische Klangbilder. Barbara Waldhoff hat Lesungen von der Traude Bührmann in Berlin mit ihren selber gebauten Metallstab-Instrument musikalisch begleitet.